Navi on Air, Episode 89, Jahresrückblick 2024 und die Trends für 2025.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich, Thomas. Servus.
Lange nicht gehört.
So ist es, jawohl. Wir sind noch nicht von der Bildfläche verschwunden, sondern wir hatten einfach viel zu tun und auch zwischendrin mal Urlaub, oder?
Das ist richtig und ich persönlich bin ganz in die Kartografie abgetaucht und habe mich mit einigen Projekten befasst, aber dazu später. Jetzt geht es ja um den Jahresrückblick und auch einen Ausblick für 2025. Also die erste Frage ist natürlich, Matthias, was sind eigentlich jetzt die besten Navis in diesem Jahr für dich gewesen?
Ja, das ist ein schöner Punkt, weil dieses Jahr gab es da wirklich einige Neuheiten. Wir haben drei Top-Geräte jetzt neu bekommen. Alle drei haben diese neue hochauflösende TFT-Display-Technik. Und insofern ist das hier wirklich ein sehr spannendes Thema. Und ich muss ehrlich sagen, heute vor einem Jahr wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob sich das wirklich so in der Breite schon durchsetzt.
Das heißt, wir reden vom Wahoo Ace, vom Garmin 1050 und von Hammerhead Karoo, mit der internen Version 3.
Drei. Genau, so ist es. Du hast ja sicher da auch mein Video dazu angeguckt, oder?
Natürlich, absolut, aber sag es mir jetzt einfach. Und an sich ist der Knaller ja jetzt zum Schluss gewesen, nachdem der 1050er von Garmin auf der Eurobike ja dann auf den Tischen lag. Wahoo kam mit einem Touchscreen-Display.
Ja, also ich habe das Vorstellungsvideo von dem Wahoo Element Ace habe ich ja übertitelt mit Revolution bei Wahoo, weil es gab ja nicht nur einen Touchscreen, es gab dieses besagte TFT-Display und es gibt jetzt endlich Fahrradprofile auch bei Wahoo.
Für die meisten Nutzer ist die Abkehr vom reinen Tastensystem jetzt zum Touchscreen wirklich das Neue. Und natürlich der große Bildschirm, das Ganze ist ja wesentlich größer geworden, schwerer. Und ist das eigentlich jetzt noch das Gerät, was die Wahoo-Fans jetzt von den Garmin-Fans wirklich bevorzugen?
Das ist ein guter Punkt. Also so die Hardcore-sportlichen Wahoo-Fans, die schimpfen natürlich, weil verstehe ich, wenn du bei deinem Rennrad um jedes Gramm feilscht und da sollst du jetzt 209 Gramm an Lenker schrauben, dann kann das schon wirklich unangenehm sein. Die Bedienung, sage ich mal, ist jetzt gar nicht das große Problem, weil du kannst auch diesen Ace nahezu, würde ich mal sagen, komplett wie bisher über die sechs Tasten bedienen. Und dort, wo du möchtest, kannst du dann eben den Touchscreen einsetzen.
Das wäre ja also das Prinzip, was auch der Garmin Edge 850 beispielsweise kann.
Oh, das
Aber
ist interessant. Hast du den etwa schon?
nein, also wir reden natürlich von denjenigen, von den Systemen, die sich etablieren werden. Ich glaube, Touchscreen und Tasten, das wird man in Zukunft separat bedienen können, wenn es beides natürlich möglich ist. Aber die Frage ist, die
Bin ich jetzt
Kernfrage
nicht
ist,
so sicher, wenn ich da mal reingrätschen darf.
okay.
Also ich hätte dieses kombinierte Tasten-Touch-Konzept, was in dem 840er von Garmin da ist, hätte ich also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch im 1050 erwartet und da haben sie es nicht gebracht. Also das hat mich ein bisschen gewundert.
Weil vielleicht der 1050er doch mit mehr Tasten dann noch ein anderes Outfit bekommen hätte, vielleicht.
Größeres Gerät hast du auch noch mehr Platz für Tasten. Also sehe ich jetzt nicht unbedingt das Argument, was möglicherweise ist, dass Tasten etwas mehr Gewicht verursachen und auch innen drinnen Platz brauchen. Also vielleicht hätten da wieder ein paar Kubikmillimeter Platz vom Akku gefehlt. Und da werden wir ja auch noch drauf kommen, dass dieses Thema mit der Akkulaufzeit ja so.
Also wenn man die drei jetzt auf dem Treppchen hat, den Karoo, den Garmin, den Ace, ich erinnere mich noch, dass du gesagt hast, der Karoo 3 ist sozusagen jetzt die Spitze der Super Navis und ja, wird er jetzt vom Thron gestoßen durch die beiden anderen?
Also den Garmin sehe ich nur als Gefahr im wirklich sehr sportiven Bereich. Ansonsten sehe ich ihn nicht wirklich dolle. Also er ist langsam wie eh und je. Das Display ist wunderschön, brillant und hell, aber sie haben sich in meinen Augen fürs falsche Deckglas entschieden. Das heißt, es spiegelt sehr stark. Und das Ganze noch vor dem Hintergrund 750 Euro Listenpreis, das wird sehr schwer, das zu argumentieren.
Der Lautsprecher bringt's dann auch nicht.
Das ist richtig, das ist der einzige Vorteil, aber nur gegenüber dem Karoo 3. Der Wahoo hat ja auch den Lautsprecher.
So, und was kann der Wahoo jetzt besser als der 1050er und der Karoo?
Also der Wahoo ist größer. Er hat den Lautsprecher im Gegensatz zum Karoo 3. Und was mich wirklich extrem beeindruckt hat, war die Geschwindigkeit und die Qualität, insbesondere vom Rerouting. Also du kommst von deiner Strecke ab, also du verpasst eine Abfahrt oder eine Kreuzung und wirklich wenige Sekunden später ist das Thema erledigt und es ist eine gute Alternativstrecke da. Und auch wenn du mal komische Sachen machst, also vielleicht dich sogar in der Gegend auskennst und sagst, ich möchte hier jetzt doch nicht den langen Bogen fahren, sondern ich kürze ein bisschen ab, dann hat er wirklich die Strecken berechnet, die ich auch als Local gewählt hätte.
Es gibt die Sportler, die wollen alles mit Sensorik etc. Es gibt die E-Biker, die wollen eventuell E-Bike-Funktionen damit verknüpft haben. Und es gibt die Tourer, die wollen große Karten haben, die wollen ihre Touren direkt drauf haben und eventuell auch ein Routing, ein optimales Routing haben. Für wen würdest du jetzt einen von diesen Geräten jeweils nach vorne stellen?
Also der Tourer, gehen wir mal davon aus, dem ist Gewicht ziemlich egal, der fährt eher das 20 Kilo plus X E-Bike, der kann auch 20, 200 Gramm Radcomputer an den Lenker spannen. Der genießt natürlich den großen Bildschirm vom Ace. Der hat den eingebauten Lautsprecher für Navi-Sprachansagen, das Display ist über diese Mattierung wirklich extremst gut ablesbar. Also in der Richtung würde ich sagen, ist wirklich der Wahoo Ace in meinen Augen ganz weit vorne.
Sieht's aus, würdest du anderen Navis empfehlen, andere von unserem Dreier-Top-Team jetzt für die Sportler?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich meine, alle drei wollen natürlich sehr sportlich sein und kommen auch aus der Sportecke. Also Wahoo hat ja früher eigentlich nur an Performance-Radler gedacht. Auch der Hammerhead und so, da ist ja ein ehemaliger Tour de France-Teilnehmer sogar beteiligt. Auf jeden Fall, da würde ich ein bisschen unterscheiden. Also der absolute Top-Sportler, der kann alle drei fahren, weil der kriegt von seinem Trainer den Trainingsplan und der hat es nur abzufahren. Oder du kennst dich selbst mit Trainingsplanung und so weiter aus. Auch dann kannst du mit allen drei Geräten sehr gut fahren. Den Garmin sehe ich vorne, wenn du dich leiten lassen möchtest, weil dieses Garmin Connect Portal im Hintergrund, das ist verdammt mächtig. Also der sammelt deine ganzen Daten und plant dir dann auf deren Basis wirklich ein Trainingskonzept durch und macht dir immer Trainingsvorschläge. Und wenn du auch mal ein Training vergisst oder sausen lässt, dann wird es wieder berücksichtigt für die nächsten Trainingseinheiten. Und das ist natürlich schon extrem gut im Hintergrund, so ein System zu haben. Und man muss halt sagen, ja, das ist dann gratis dabei. Gut, du zahlst es mit dem sehr hohen Kaufpreis. Andererseits kannst du bei den anderen Geräten dann zum Beispiel ein Training Peaks Abo einfach noch dazu nehmen und dann kriegst du da eine ähnliche Trainingsvorbereitung. Aber da muss ich sagen, also in dem ganzen Training, ich habe jetzt mal ein bisschen damit experimentiert, aber ich bin natürlich als Nicht-Radsportler da jetzt auch nicht so tief drinnen.
Und wenn man auf die Kompatibilität setzt mit allen Sensoren, die es so gibt, dann fällt einem ja ein, wenn man ein SRAM Red Axis Rad fährt, dann gehört ja wahrscheinlich zwangsläufig der Hammerhead Karoo drauf. Oder aber sind die anderen jetzt auch so kompatibel, dass man dann diese mehr oder weniger auch ersetzen kann, wenn man einen Wahoo oder einen 1050er hat?
Also bei den Sensoren, der Grundsensorpark, den können alle gleich gut. Die Spreu vom Weizen trennt sich gerade bei der elektronischen Schaltung. Garmin kann beide mit Schwerpunkt auf Shimano. Also da ist wirklich Garmin der die beste Integration für die DI2-Schaltung hat. Du kannst da wahnsinnig viel konfigurieren, was du mit diesen Zusatztasten machen möchtest. Hammerhead Karoo ist natürlich richtig optimal, wenn du eine SRAM-Schaltung hast, weil wir erinnern uns, Hammerhead wurde von SRAM gekauft. Das geht sogar so weit, dass die Schaltung wirklich als aktiv, nicht die Schaltung, sondern der Karoo als aktive Komponente in das SRAM Access-System eingebunden wird. Wenn du nämlich die Schaltung verbindest, dann musst du das über diese Access-Taste am Schaltwerk hinten bestätigen und dann hat er mehr Möglichkeiten. Sprich, es gibt dann auch einen Rückkanal und du kannst zum Beispiel die Tasten kannst du dann auch über deinen Karoo umkonfigurieren.
Von der reinen Funktionalität höre ich jetzt bei dir raus, es könnte auch einer der anderen beiden sein, also ein 1050er oder ein Wahoo Ace. Wenn man jetzt ein Rad mit kompletter SRAM Access fährt, das wäre schon mal eine sehr gute Nachricht auch.
Genau. Also die Grundbasis funktioniert auch da bei allen dreien. Jetzt kommt das große Aber oder die umgekehrte Fall, wenn du eine DI2 fährst, dann musst du dir Stand heute, Ende Dezember 2024, noch sehr genau überlegen, ob du wirklich einen Karoo willst. Weil da haben wir ja diesen Kindergarten von Shimano. Nein, ihr dürft jetzt nicht mehr unsere DI2 integrieren, weil ihr gehört ja jetzt zum Konkurrenten. Finde ich nicht schön, dass sie das gemacht haben, aber ist ja nicht so schlimm, weil es gibt ja da diese Alternativsoftware und was ich so im Netz verfolge auf GitHub, ist der Entwickler schon dran, diese KI2-Erweiterung nennt die sich, für den Karoo 3 anzupassen. Und wenn die raus ist, dann hat zwar Shimano offiziell Hammerhead verboten, das zu integrieren, aber ein freier Entwickler hat es trotzdem hingebogen und dann kann man auch den Karoo wieder als Shimano-Fahrer nutzen.
Lebe eben Open Source und die offenen Standards.
Ja, aber Shimano nutzt halt keine offenen Standards, sondern die nutzen halt ANT Private statt ANT Plus das Schaltungsprofil. Du hast mich noch nach der E-Bike-Integration gefragt. Da können alle drei Hersteller also dieses ANT Plus LEV-Profil, also das Standardprofil, das können sie alle drei. Der große Unterschied ist natürlich wieder der Karoo. Der darf kein Shimano-Steps-Antrieb einbauen und Wahoo tut es einfach nicht. Also das heißt, wenn du ein Shimano E-Bike hast und sagst, du möchtest die Daten von deinem E-Bike auf dem Radcomputer sehen, dann bleibt dir in diesem Trio wirklich nur der Garmin Edge übrig.
Preis-Leistungs-Verhältnis Garmin 1050 mit 750 Euro, das ist schon ziemlich weit oben. Was kosten die anderen?
Also der Wahoo liegt bei 600 € Listenpreis und der Karoo 3 bei, ich glaube, 500 € waren es.
Und das heißt, Karoo mit 500 €, das ist doch schon eine richtig gute Nummer.
Absolut. Und deshalb ist es auch ganz eindeutig mein Preis-Leistungssieger. Hat ein super Display. Die Navigation ist sehr gut. Es ist die Sprachansagen haben sie ja jetzt noch nachgeliefert. Du brauchst dann halt ein Bluetooth-Headset oder einen smarten Helm. Da wollen wir auch später nochmal drüber reden. Also ich würde mal sagen, mit dem Karoo 3 machst du nichts falsch.
Ja, und dazu nochmal so die von dir favorisierte Einsatzwelt des Ace und des 1050er. Also wir haben ja schon gemerkt, der Ace kann so einiges mehr, eignet sich wahrscheinlich mehr für Tourenradfahrer. Ist es dann so das optimale Touren-Navi im High-End-Bereich?
Ja, kann man schon sagen. Wobei der Karoo 3 steht ihm nicht viel hinten nach. Was auch immer dann noch so ein Punkt ist bei diesen Vergleichen. Ganz viele Leute möchten halt diese ganz klassische Navigation, wie man sie auch aus dem Auto kennt. Ich gebe eine Adresse ein und lass mich da hinfahren. Und da muss man halt fairerweise sagen, das kann nur der Garmin Edge. Eine Offline-Adresseingabe direkt auf dem Gerät. Sie ist total versteckt, sie ist fummelig in der Bedienung und die Strecken, die dabei berechnet werden, sind alles andere als gut. Aber er bietet es für Kurzstrecken auch ganz ordentlich und es möchten halt einige Leute das haben. Wenn du komplett offline irgendwo in der Wildnis bist, ist es natürlich auch eine nette Sache, weil bei den anderen liebe ich ja mittlerweile die Möglichkeit der Adresseingabe über Google Maps. Also ich suche mir ein Ziel auf Google Maps und sage dann über den Teilen-Button auf dem Handy, schickt es an die jeweilige App von Wahoo oder ein Hammerhead und dann ist dieser Zielpunkt sofort auf dem Gerät und es sind ja die Navi-Daten lokal im GPS-Speicher drinnen und damit kann er mich dann zu diesem Ziel hinführen.
Kommen wir doch mal zu unseren anderen Neuheiten, die es 2024 noch gab. Da gab es den Coros Dura und ein Update für den Brighton S800.
Coros Dura war eine spannende Geschichte, weil ich meine, Coros ist schon wirklich eine ja, sehr gute, ich möchte fast schon sagen, mittlerweile etablierter Hersteller im Bereich der Sport- und Fitnessuhren. Und die haben jetzt dieses Konzept wirklich auf einen Radcomputer übertragen und das zentrale Element von Coros ist ja diese Drehdrückkrone an der Seite. Und da haben sie eben auch eine große Drehdrückkrone an die Seite von ihrem Radcomputer gepackt und haben allerdings auch weiterhin noch einen Touchscreen dazu.
Kommt der beim Publikum an?
Er hat seine Fans, ja, die hört man immer wieder mal. Ich fände das ein ziemlich schwieriges Produkt in der Hinsicht, dass die Zielgruppendefinition und die dafür angebotenen Funktionen in meinen Augen nicht ganz harmonieren. Auf der einen Seite haben sie ja diese wahnsinnig lange Akkulaufzeit über ihr Solarpanel, das ist ja ihr Alleinstellungsmerkmal und der funktioniert auch wirklich super. Also dieser Solar ist gut. Ich hatte selbst bei nicht so perfekten Sonnentagen 1:1. Also ich habe genauso viel verbraucht, wie ich über die Sonne wieder reingekriegt habe. Also ich bin mit genau derselben Ladung wieder am Ziel angekommen. Das heißt, sie sagen, als Zielgruppe, die Bikepacking und Tourenradler, die auf die ganz großen Touren gehen. Ist gut, kann man machen, passt dazu auch, Aber es gibt keinerlei Offline-Navigation. Und das, finde ich, passt dann so gar nicht rein.
Zum Outback-Einsatz.
So richtig 4 Wochen ohne Zivilisation durch Zentralasien. Ja, du hast zwar Karten im Gerät dabei, aber keinerlei Navigation. Also die setzen wirklich auf die permanente Verbindung zum Smartphone und dann machen sie auf dem Smartphone die Berechnung nicht mal selbst, sondern die holen sie sich von Google Maps.
Und das im Outback, ja, wunderbar.
Genau, also könnte schwierig werden.
Genau, ja. Gut, was kostet der?
Der liegt bei 290 Euro Listenpreis.
Das verlinken wir ja auch in den Shownotes.
Genau.
Ja, der Brighton, da gab es schon eine Vorstellung im letzten Jahr, aber dieses Jahr hat er noch ein paar Updates bekommen. Bei Brighton, ja, ist es für dich jetzt noch mal ganz nach vorne gegangen mit dem Brighton?
Wenn wir als erste Liga die drei Geräte bezeichnen, die wir vorhin schon ausführlich besprochen haben, dann würde ich sagen, ist er gleich mal in der zweiten Liga. Und da in der oberen Tabellenhälfte auf jeden Fall dabei. Ein Riesenvorteil von dem Gerät ist, der ist schon ziemlich günstig. Also den kriegt man teilweise 250, 290 Euro in der Ecke. 3,4 Zoll Display, was wirklich sehr gut ablesbar ist. Ja, es ist kein hochauflösender TFT, sondern ein klassischer MIP-Display. Und was glaube ich wirklich, wir haben uns im Vorfeld schon drüber unterhalten, ich glaube, es war dieses Jahr, dieses neue Navi-Update bekommen hat. Das heißt, wenn du von der Strecke abkommst, dann kann er im Gerät eben auch eine Alternativroute berechnen. In meinen Praxiserfahrungen hat das wirklich gut funktioniert.
Brighton sehe ich ja eher als Pionier mit den Radargeräten. Und bevor wir dazu kommen, gehen wir doch mal zu den Smartwatches, also oder zu den Multiport-Uhren an sich, zur Garmin Fenix 8, die jetzt neu kam. Ja, ein Luxusobjekt oder wirklich sinnvoll für Bergsportler und eventuell sogar für Radsportler. Was meinst du?
Ja, die Fenix ist schon und wird immer mehr auch zum Statussymbol. Also man trägt die offensiv. Und ich meine, wir sind da jetzt mittlerweile wirklich ganz schnell, ganz locker in der 1000-Euro-Liga unterwegs. Auch bei der Fenix 8 hat Garmin jetzt wie beim 1050 neu den Lautsprecher reingebracht. Das heißt, du kannst dir deine Sprachansagen direkt darüber anhören. Du kannst Sprachbefehle geben. Du kannst sogar, wenn du das unbedingt möchtest, Musik darüber hören.
Wunderbar. Aber ich glaube, die würde ich eher mit irgendwelchen Earbuds koppeln und dann hat man wahrscheinlich den besseren Klang.
Absolut, absolut.
Aber wer kauft sich eine Fenix 8? Macht das jetzt auch für Radfahrer Sinn?
Schwieriger Punkt. Also ich glaube, wenn du rein Rad fährst, nein, weil dann ist auch schon das Display zu klein. Jeder weiß, wenn du während dem Radfahren auf die Uhr schauen willst, du musst die Hand vom Lenker nehmen und so. Ja, das gibt natürlich diesen Adapter, dass du ihn auf die Garmin Edge-Halterung vorne auf den Lenker draufpackst, aber das Display wird immer noch nicht größer. Interessant sehe ich es wirklich für die, die einfach alles machen. Die gehen laufen, die gehen Radfahren, die gehen schwimmen, die gehen Bergsteigen und, und. Man hat sie und man kann sie auch im Alltag nutzen und so weiter. Ist, glaube ich, eine ganz andere Liga. Ist schwer zu vergleichen.
Das würde ich auch sagen, ja.
Ja, und eigentlich die wichtigste Neuheit von der Fenix 8 war die Meldung. Die Epix ist tot, es lebe die Fenix 8 AMOLED. Also das heißt, alle Uhren heißen jetzt Fenix und es gibt halt eine Serie mit Solar- und MIP-Display und eine Serie mit dem AMOLED. Und ich finde, da gibt es den Schweizer YouTuber, der hat in seinem Fenix 8 Review dann das so schön noch im Schweizer Akzent gesagt, das Spardisplay.
Okay.
Das fand ich so, so putzig zu diesem MIP-Display. Damit würde ich sagen, sind wir mit Phoenix durch. Ansonsten setzt sich auch das AMOLED-Display im Sportuhrenbereich immer mehr durch. Also die Corus Pace Pro gibt es jetzt auch mit AMOLED-Displays, Suntobi des AMOLED-Displays. Polar hat sie, also insofern kann man wirklich sagen, Spardisplays sind auf dem absteigenden Ast.
Zumindest im Luxussegment.
Ja, und natürlich werde ich jetzt dafür wieder von einigen Hörern geschlagen, die sagen, aber die Akkulaufzeit kann ja niemals mithalten. Natürlich, da hast du recht. Die Frage ist, braucht man das?
Brauchen und nützlich sein, das finde ich jetzt spannend beim Thema Remotes. Denn eine Bluetooth-Fernbedienung ist bei E-Bikes ja Standard. Sigma hat eine neue rausgebracht. Was kann die eigentlich mehr oder warum ist die besser als andere?
Was kann sie mehr? Sie kann halt einmal die Geräte von Sigma und auch die Sigma-App bedienen. Also da ist ja ganz interessantes Thema, dass Sigma da mittlerweile seine Sigma-Ride-App so weit öffnet, dass du auch ohne dass du ein Sigma-Gerät besitzt, diese App an den Lenker spannen kannst und dann mit Sigma-Technologie quasi deine Fahrten aufzeichnen kannst und auch navigieren kannst mit der Sigma-App und jetzt eben auch über diese Sigma Remote dann dein Smartphone vom Lenker aus bedienst. Ja, und so kriegst du dann wirklich eine ganz ordentlich gute App für kostenlos.
Meine Wünsche an Remotes gehen darüber hinaus. Ich würde eigentlich gerne am Lenker auch die Effekte beim Smartphone bedienen können, die ich sonst immer vermisse. Ich habe kleine Fenster, Apps in Apps etc. und so weiter. Da wünsche ich mir eigentlich sowas wie einen praktischen Trackball am Lenker. Und das gibt es aber offenbar nirgendwo.
Also ich möge das nicht haben, weil ich glaube, das ist, wenn es dann auf grobem Untergrund sehr rüttelig wird am Lenker, sage ich jetzt mal, dann bedienst du da alles, aber nicht das, was du willst.
Da würde ich es auch nicht einsetzen, aber sonst schon. Man muss da nicht nochmal beispielsweise beim Handschuhfahren den Handschuh ausziehen oder mit einem dicken Handschuh auf einem kleinen Display rumfummeln oder sonst was. Also ich denke mal, das macht Sinn, aber vielleicht gibt es es ja irgendwann in 2025. Ich würde mir sowas wünschen, also eine Bluetooth-Remote, die über die üblichen Fernbedienungen hinausgeht.
Ja, es gibt ja da ein paar Sachen, du musst es dann halt irgendwie mit der App immer synchronisieren. Das heißt, welche Taste, also es gibt ja so ein paar Fernbedienungen, die sind auch gedacht, zum Beispiel für Motorrad oder für Auto, die man ans Lenkrad machen kann. Aber das große Problem ist immer, welche Funktion soll auf dem Smartphone passieren, wenn du welche Taste drückst? Also, schwieriges Thema.
Genau, Maus.
Okay.
Okay, gut. Das war schon fast der Wunsch oder ein Wunsch von mir für 2025. Wir haben aber noch was mit Karten in der Update-Liste, was Spannendes, nämlich Garmin-Karten-Updates. Die hast du dir genau angeschaut.
Genau. Zum einen mal kam Anfang des Jahres ja auch die Outdoor Maps Plus Geschichte nach Europa. Outdoor Maps Plus sind die Premium-Karten, die früher eben als Topo Pro verkauft wurden auf SD-Karte oder auf CDs. Die gibt es jetzt also im Download-Abo und dazu noch Satellitenbilder.
Outdoor Maps Plus, das ist doch nicht nur die einfache Europakarte, die auf den Garmin-Geräten mit dem T-Buchstabenzusatz war, sondern es sind doch wirklich dann deutlich mehr Karten und gibt sie wirklich für jedes europäische Land, so wie Deutschland, mit allen Rad- und Wanderwegen?
Ja, die Topo Pro ist dann eben, wenn du dieses Abo in Europa abschließt, nur in Europa gültig. Also nur die europäischen Länder kannst du dir dann runterladen. Die Satellitenbilder, die kannst du dir auch mit dem europäischen Abo weltweit runterladen. Und du kriegst dann eben noch so, ja, HD-Schattierungen, Gebäude und so ein paar Zusatzkarten.
Wobei die Datenvolumen sind dann doch wahrscheinlich zu groß, um ganz Europa plus Satelliten auf ein Garmin-Gerät zu laden, oder?
Ja, doch, nein, also die komplette Karte, der kriegst du und vor allen Dingen die Satellitenbilder kriegst du nicht auf eine 32 GB
Eben,
SD-Karte.
die sind eher für
Genau.
die Planung gedacht, das war auch früher so. Sigma hat ja bei seinem neuen ROX 12.1 Evo keine Möglichkeit mehr, dass man direkt Straßennamen, Hausnummern, Adressen eingeben kann, sondern nur Straßennamen. Das ist ja damit zu erklären, dass die ganzen Einzelhäuser zu viel Platz einnahmen und dadurch jetzt wieder andersrum eine ganze Europakarte mit relativ geringem Datenvolumen auf ein Sigma übertragen werden konnte. Ist das jetzt ein Trend? Das heißt, wenn da andere folgen, weil einfach diese Gigabytes an OpenStreetMap-basierten Karten ja immer größer werden.
Glaube ich nicht, weil wenn ich mir im Moment jetzt, um wieder ganz zum Anfang zurückzukommen, den Wahoo Element Ace anschaue, der hat 64 GB Speicher an Bord und Wahoo schafft es da einfach mal weltweit die Karten reinzulegen.
Das ist, glaube ich, auch eine Frage für die nächsten Jahre. Wie schafft man es, die Detailtreue, die Adresseingabe offline so hinzubekommen, dass man eben auch dann aktuelle Daten auf die Geräte bekommt. Beim Smartphone ist es ja so, aus meiner Praxis, als ich mir ein 128 GB Smartphone besorgt habe, da war endlich mal nicht immer so die Alarmmeldung zu wenig Speicherplatz, sondern da konnte ich jetzt in Ruhe erstmal mitarbeiten.
Ja, du solltest nicht immer alle Karten dabei haben wollen. Du musst auch dich mal trennen können.
Habe ich auch nicht gemacht.
Gut.
Und beim Smartphone war ja sowieso, ist ja eigentlich keine Offline-Kartenwelt dabei. Aber selbst da kostet ja Deutschland alleine je nach App zwischen 12 und 16, 17 Gigabyte alleine für OpenStreetMap-Karten. Ja, aber damit sind wir bei Karten.
Genau, und jetzt nochmal der Nachtrag. Ich habe gerade nachgeschaut. Also dieses Outdoor Maps Plus Abo kostet 60 € im Jahr.
Lohnt sich das jetzt aus deiner Sicht?
Also wenn du viel in Europa unterwegs bist, würde ich sagen, ist es auch ein sehr attraktiver Preis.
Karten sind halt preiswert, auch wenn sie dem Nutzer noch so teuer erscheinen, wenn man überlegt, was da alles drauf ist, was sie als einzelne Papierkarten früher gekostet hätten, wie viel Arbeit darin steckt, etc. Also keine Frage. Der Kunde sagt das anders. Er sagt, ich habe jetzt komplett alle Karten kostenlos drauf und das ist jetzt der Standard, den ich habe.
Genau. Und ich meine, so schlecht sind die OSM-Karten jetzt auch nicht. Und drum, sage ich, kann man auch gut ohne dieses Zusatzabo leben.
Gehen wir mal zum Platzhirsch der Apps. Komodo ist ja auch sehr mit den Hardware-Komponenten verbunden. Das heißt, die Komoot-Apps und ihre ganzen Navigationsfunktionen, die sind auf den Garmin machbar. Inzwischen kann man ja auch die Karten auf Garmin übertragen. Und da haben wir am Anfang gesagt, das ist jetzt nicht so dolle, weil wenn man Komoot-Karten auf dem Garmin-Gerät nutzt, wird auch die Navigation nur noch über Komoot ausgeführt und das macht eigentlich gar keinen Sinn, Matthias. Und da hast du jetzt eine Neuigkeit.
Ja, das ist immer noch so. Das Problem damals war ja in der ersten Version Garmin und Komoot zusammen, dass dieses Bild, die Karte von Komoot, die ganz viele Leute ja so feiern, dass die ja übertragen wurde auf den Garmin. Wenn du allerdings mal die Strecke verlassen hast, dann gab es keine Möglichkeit, dass da ein Rerouting stattfinden konnte. Und da gab es jetzt eben dieses Jahr das Update, dass das noch besser oder feiner verzahnt wurde. Das heißt, die Komoot-Navigation läuft jetzt so, wie du es auf dem Handy gewohnt bist. Und du kriegst auch ein Rerouting unter der Voraussetzung, dass du Mobilfunkempfang hast und kannst dir die ganzen Karten und die Navigation auf deinem Garmin-Gerät dann anschauen.
Und das ist jetzt auch wirklich zu empfehlen.
Ja, das ist so wieder dieses, dein Garmin wird damit zum dummen Second Screen gemacht und
Das braucht es eigentlich nicht.
du brauchst dann doch wieder immer die Internetverbindung. Ich meine, einen Garmin oder einen Sigma oder einen Karoo kauft man sich ja, um auch in der Wildnis noch arbeiten zu können. Und das funktioniert dann nicht so und du hast nicht so schöne Datenseiten, wie man das vom Garmin von Haus aus gewohnt ist. Also es ist alles so, es ist besser geworden, aber richtig perfekt ist es halt immer noch nicht.
Gehen wir zu den Bosch-Neuheiten, denn diesen Namen haben wir bislang noch nicht gebracht bei unserer Hardware. Aber auch da gibt es einiges an Neuigkeiten.
Ja, also dieses Jahr große Neuheit natürlich für Bosch, für uns eher eine Randnotiz. Es gibt einen neuen Performance Line CX Motor, der hat die klassischen Standardfakten hat er beibehalten, also von Drehmoment, Leistung und so weiter. Ist jetzt ein bisschen kleiner und vor allen Dingen leiser geworden. Und in unserem Bereich eher interessant ist, es gibt jetzt noch ein kleineres Kompaktdisplay, was recht attraktiv ist, nennt sich Purion 400.
Und was kann das?
Die Daten des E-Bikes anzeigen, weil Bosch weigert sich leider immer noch, irgendwie Connectivity freizugeben.
Aber wer in dem smarten System ist, immerhin, der kann die ganzen Komponenten miteinander verbinden. Nur im Navigationsbereich fehlt es inzwischen an einem richtigen großen Radnavi. Und das Zeitalter des Neon ist ja wahrscheinlich vorbei, oder?
Gehe ich davon aus, ja. Also ich glaube nicht, dass wir einen NIO-Nachfolger im smarten System sehen werden. Da setzt Bosch so stark auf seine Flow-App und du kannst die Flow-App im Smartphone-Grip reinpacken, dass du direkt mit dem Handy fährst. Du kannst die Navigationsinformationen auf dein Kiox-Display rüber spiegeln. Also dann hast du eben da ein Second Screen. Und ich glaube, da werden die nicht mehr diesen Riesenaufwand der Entwicklung und Pflege von einem Neuron in die Hand nehmen.
Ja, Matthias, wir haben jetzt über die Hits und Nieten, Nieten eigentlich gar nicht, aber also über unsere Einschätzung von den Navi-Neuheiten und den Trends 2024 gesprochen. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Was wird 2025 bieten?
Ja, Prognosen sind immer dann schwer, wenn sie die Zukunft betreffen.
Dafür sind wir ja da. Wir können ja mal Wetten abschließen halt. Aber nein, ich glaube, wir können ein paar Trends mal beleuchten. Und ich glaube, eins ist klar, die klassische Frage, Navigation, Hardware am Lenker, contra Smartphone, die ist schon längst gegessen. Und das heißt, zu einem Hochleistungs-Navi, auch zu den kleineren Geräten, gerade bei denen, beispielsweise bei den Sigma-Geräten, es gehört einfach ein Smartphone dazu.
Ja, zur Einrichtung und Grundbedienung mag das sein, aber die wichtigsten Gerätehersteller setzen dann schon noch darauf, dass du unterwegs komplett ohne dein Smartphone zurechtkommst.
Der Bereich der Second Displays, also Smartphone in der Tasche irgendwo geschützt, also nicht jetzt in der Halterung auf dem Lenker, ist das jetzt ein Trend, der durch andere Hersteller nochmal bedient wird oder ist es auch schon fast vorbei?
Ich glaube, das ist so eine Nische, weil mittlerweile sagen die dann lieber, pack dein Smartphone einfach hin. Oder auch die Fahrradhersteller haben erkannt, dass sie dieses wahnsinnig schwierige Feld der Fahrradnavigation eh nicht ordentlich bearbeiten können und dagegen Komoot und Co. nicht gewinnen können und lassen es mittlerweile immer mehr weg. Also das ist so ein Trend, den ich die letzten Jahre sehe. Da hat früher jeder Hersteller von irgendeinem neu aufkommenden Antriebsmotor hat dann gleich eine App gepackt. Ja, und wir können Navigation auch. Und dann haben sie halt sich irgend so einen Baukasten, den du da im Internet kaufen kannst, haben sie sich halt dann eingebunden. Und dann haben sie mal gemerkt, das nutzt eh keiner, weil diese Dinger können nicht viel oder kommen gegen Komoot, Outdoor Active und Co. nicht an. Und außerdem müssen wir das noch pflegen. Und insofern gehen da jetzt ganz viele wieder davon weg oder bringen eh gar keine Navigation mehr.
Das Smartphone am Lenker ist ja, glaube ich, vor allem wegen einer ganz primitiven, wegen eines Vorteils optimal. Ich brauche ein Gerät nur für alles Mögliche. Mein Smartphone kann ich auch am Lenker zum Navigieren einsetzen, etc. Das ist, glaube ich, so das Fazit der letzten paar Jahre. Es gibt auch ein paar Sachen, natürlich Stromverbrauch, Ablesbarkeit etc., aber vor allen Dingen auch das, wo, glaube ich, jetzt inzwischen viele Smartphones ihre Entscheidung finden beim Kauf, nämlich Fotos. Und ist das jetzt eigentlich besser geworden? Wird das besser? Also mal eben das Smartphone vom Lenker nehmen, aus der Halterung ein Foto machen und ganz schnell wieder sicher befestigen?
Wenn du die richtige Halterung hast, überhaupt kein Problem. Also ich denke da jetzt zum Beispiel mal an Quadlock oder SP Connect. Das ist eine kleine Drehung, dann ist das Ding raus, Foto machen und schnell wieder zurück. Aber ich glaube, viel mehr Leute haben damit ein Problem, ihr teures, wertvolles Telefon, wertvoll im Sinne von die Daten, die da alle drauf sind, ans Fahrrad zu befestigen und da Wind, Wetter und Erschütterungen aussetzen zu lassen. Also das höre ich viel häufiger, dass das der Punkt ist, was die Leute eben abschreckt von diesem ein Gerät für alles.
Summa summarum, Smartphone wird weiter mehr Platz am Lenker einnehmen oder häufiger den Platz am Lenker einnehmen als ein GPS-Gerät.
Absolut, ja, weil am Ende schaffen es dann doch wieder die GPS-Gerätehersteller nicht, diese Einfachheit der Bedienung eines Smartphones irgendwie umgesetzt zu kriegen. Die leben und denken alle noch in anderen Welten. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum ganz viele Leute einfach dieses Smartphone wollen, aber auf der anderen Seite nicht ihr Hauptsmartphone da draufpacken wollen, weil wenn es kaputt geht, weil der Akku leer ist, dann steht man am Abend beim Check-in am Hotel einfach doof da.
Das ist jetzt richtig, aber in der Praxis erlebe ich eigentlich nicht, dass sich Leute für ein zweites Smartphone zum Navigieren am Fahrradlenker durchringen, sondern die nehmen trotzdem ihr normales Smartphone, weil die Einrichtung des zweiten Smartphones und alles synchronisieren etc. ist denen zu aufwendig. Siehst du das anders?
Ja, das ist ein großes Problem, dass man sagt, dieses, ich nenne es ja gerne mein Projekt Navi-Handy. Das ist wunderschön, aber es ist halt, du musst ein zweites Gerät pflegen. Du hast dann natürlich auch höhere Kosten, auch wenn die nicht so hoch sind wie beispielsweise ein Element Ace oder ein Garmin 1050. Für viele ist es auch einfach nur eine günstige Lösung, sich das Hauptsmartphone an den Lenker zu packen. Und gerade natürlich die wirklich Freizeit-Kurzstreckenfahrer, die irgendwie mal bei schönem Wetter am Wochenende eine 2 Stunden Tour in den Biergarten machen. Ja, da ist gegen das Hauptsmartphone am Lenker nichts einzuwenden.
Energieversorgung. Da haben wir ja Ladeschaltungen. Eine Ladeschaltung wird es in Zukunft nicht mehr geben, denn der Epcon GT von NC17, habe ich gerade gehört, ist Geschichte. Der Sohn-Ladelux als Ladeschaltung, der hat sich jetzt auf der letzten Eurobike trotz hohen Preises, ja, der hat einen ziemlichen Eindruck hinterlassen. Auch in Tests wird das jetzt so das High-End-Gerät sein der Oberklasse, was man jetzt am Reiserad haben sollte.
Wenn du noch einer der wenigen bist, die eine Nabendynamo haben, dann ja. Wobei, da sehe ich schon den Forumslader noch ganz weit vorne. Ja, aber das ist mittlerweile eine extremst kleine Nische, weil, wie gesagt, kaum jemand hat mehr noch eine Nabendynamo.
Endlich mal was, wo wir wirklich 100% auseinanderliegen, Matthias. Ich glaube, dass der Nabendynamo noch mehr an Marktanteil nehmen wird. Jetzt nicht bei E-Bikes natürlich, die brauchen ja keinen, aber bei allen anderen Bikes. Das heißt, wenn ich sehe, wie viele Schulfahrer da schon mit einem Nabendynamo ausgestattet sind, das ist jetzt nicht unsere Klasse, aber auch die High-End-Bikes, die Effektivität, mit der ich da Energie rauskriege und natürlich jetzt auch auf der Eurobike diese Nabendynamo für Gravel-Bikes, für Rennräder sogar, das hätte ich ja nie gedacht.
Also Rennrad sehe ich überhaupt keine Nabendynamo, das sind reine Sportgeräte. Auf dem Gravelbike, ja, von mir aus, wenn es in die Richtung Bikepacking geht. Aber ich glaube, insgesamt den Gesamtmarkt betrachtet, spielt es keine Rolle mehr.
Ja, gut.
Das, da sind wir einfach auseinander und wir
Ja,
gucken
endlich
mal,
mal was.
wie sich das entwickelt. Und ich
Ja.
meine, ein Anzeichen, was ja da schon in die Richtung geht, ist die Neuheit, die du mir gerade eben rübergebracht hast, dass der Epcon GT von NC17, dass der also keine Neuauflage mehr kriegt. Das sagt doch eigentlich schon ganz viel.
Nee, in dem Fall eigentlich nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass er nicht verkauft wurde, sondern in der Tat, der Chipsatz konnte nicht geliefert werden. Das war jetzt schon vor einiger Zeit, also schon vor mehr als Jahresfrist. Und man muss leider sagen, dass der ja, sehr innovative Udo Ochendalski, der Chef von NC17, zusammen mit seinem Team, der das dann realisiert hat, mit externen Kollegen auch, dass der jetzt die Firma verkauft hat Anfang des Jahres. Ja, es wird nicht mehr weiterverfolgt. Ne?
Es bleibt noch der hervorragende Forumslader da, dieser Sohn Ladelux. Ja, das ist eher die Kombination ja mit Scheinwerfer, das ist ja keine reine Ladeelektronik. Busch und Müller hat ja auch noch ein neues E-Werk, K-Werk jetzt, K-Werk rausgebracht, habe ich aber auch noch nicht live in den Händen gehabt, ob das was ist. Also. Ja, da ist so mein Interesse ist da sehr, sehr gering mittlerweile. Ich finde eher spannend, was passiert mit Lademöglichkeiten am E-Bike, weil da werde ich viel, viel häufiger darauf angesprochen, wie kriege ich Strom aus meinem großen E-Bike-Akku raus.
Wenn da die Buchse fehlt.
Genau. Weil die ganzen Traditionshersteller, die sind ja da in Anführungszeichen ein bisschen zickig. Und dann müssen wir noch mal jetzt auf die Neuheiten aus dem E-Bike-Markt kommen. Und da hat ja auf der Eurobike hat ja der Chinese DJI allen mal die Show gestohlen mit seinem neuen Antriebskonzept. Und die haben auch das Thema Stromversorgung von externen Geräten, haben die auch mal ganz locker erledigt. Die haben obendrauf eine USB-C-Buchse. Und ich habe mich mit dem unterhalten, mit dem Entwickler, und der meint, wenn du willst, kannst du darüber dein MacBook laden. Also wir liefern, glaube ich, was waren es, 60 Watt oder so raus.
Gut, die Wattzahl ist es ja nicht, es muss ja auch angenommen werden.
Natürlich, aber sie sagen, du kannst sie haben. Und die anderen Hersteller, die haben dann immer Angst, so von wegen, wenn ich zu viel Watt rausgebe und der Kunde nutzt die auch noch, dass ich dann die Beschwerden kriege, dass ich zu wenig Reichweite habe. Und das ist halt irgendwie, ja, den Kunden nicht für mündig nehmen, sondern dem Kunden muss einfach bewusst sein, wenn er sein MacBook mit 60 Watt Ladeleistung da vollbläst aus dem Akku, dass er dann keine 150 Kilometer Reichweite mehr hat. Er
Ja.
kann die Energie nur einmal verwenden. Und ich finde es einfach schon schön, wenn ein Hersteller sagt, ja, du bist der Chef, du bist der Kunde, du kannst entscheiden, was du machst. Und wenn du das möchtest, dann tu das.
Ich wäre schon dankbar, wenn alle E-Bikes eine USB-Buchse hätten. Glaube ich, ein Kapitel für sich. Da wird sich einiges tun und ich bin da sehr gespannt.
Genau. Thema App wollen wir noch mal drüber. Wird sich da was tun? Wird Komoot vom Thron gestoßen werden? Was sagst du?
Also nicht im nächsten Jahr und in den nächsten paar Jahren sicherlich auch sehr unwahrscheinlich. Komoot hat sich meines Erachtens noch mehr etabliert.
Absolut, ja. Wobei, das ist, glaube ich, wir schauen das durch die europäische Brille, speziell deutsche Brille an. Und da ist Komoot, so wie auch im E-Bike-Sektor Bosch, einfach die gesetzte Nummer eins. Wenn man dann mal Richtung Amerika hört, da ist Komoot auch interessant, aber bei weitem noch nicht so weit vorne. Da ist zum Beispiel die bei uns noch recht unbekannte Ride with GPS-App ist da ganz weit vorne.
Die Märkte werden sich da unterschiedlich entwickeln, aber ich glaube, Komoot hat auch für viele andere europäische Länder sehr hohe Vorteile. 40 Millionen Accounts, die sprechen schon für sich. Das ist jetzt, glaube ich, noch mehr geworden. Und ja, ich bin gespannt.
Absolut. Ich warte eigentlich aber nur noch mal auf wirklich neue Funktionen, gerade im App- und im Desktop-Bereich, weil erinnerst du dich an eine größere Komoot-Neuheit in diesem Jahr?
Naja, Sie sind also immer dabei, Ihre Funktionen zu vervollständigen. Und man sieht ja in der eigenen App, da gibt es ja dann beim Profil What's New. Es gab auch dieses Jahr ein paar Neuigkeiten. Auf der anderen Seite tritt jetzt, glaube ich, diese Zwickmühle ein. Es ist ein noch relativ einfach zu bedienen, obwohl es jetzt schon sehr, sehr viele Funktionen hat. Aber wenn man jetzt noch mehr Funktionen anbieten würde, dann käme Komoot wieder in die Liga der Apps, die dann von Erstnutzern wieder als zu kompliziert erachtet würden, meines Erachtens. Also da könnte mehr auch dann gleichzeitig weniger sein.
Ja, ist ein berechtigter Punkt, aber dann pack halt, wenn du sagst, für die Erstnutzer ist es nicht wirklich praktisch, dann pack halt die tollen neuen Funktionen in dieses Premium-Abo rein, weil im Moment, finde ich, ist es auch schwer, das zu verargumentieren, warum ich Premium-Nutzer werden sollte.
Was Komoot beispielsweise noch nach vorne bringen kann, ist auf jeden Fall eine Suchfunktion, die deutlich besser, wo man deutlich besser Touren suchen kann oder auch entscheiden kann, sind es jetzt Touren von offiziellen Anbietern, wie Tourismusverbänden, die direkt für das Produkt quasi zuständig sind, also die Komoot Collection vom Rennsteig dann auch wirklich von demjenigen, der diesen Rennsteig auch betreibt. Also da kann sich schon was tun. Auch Rundkurse hin und zurück bei Komoot kann man eigentlich gar nicht anraten. Und da gibt es sicherlich noch ein paar Sachen. Auf der anderen Seite, Komoot ist ja eigentlich von der Qualität der Karte und vom Routing her komplett OpenStreetMap basiert. Und da merkt man einfach, wie gut sich OpenStreetMap in Deutschland vor allen Dingen und den umliegenden Staaten etabliert hat.
Absolut. Also das ist wirklich eine Karte, die sich nicht hinter irgendwelchen anderen kommerziellen Produkten verstecken muss.
Was ich von Kunden höre, ist, dass man Komoot etwas zu umständlich findet. Eine Sache war immer schon so, dass man Komoot nicht einfach ausschalten kann, sondern mehrere Knöpfe mal drücken muss, damit Komoot endlich beendet wird. Aber auch der Anfang, wenn ich jetzt eine Strecke haben möchte, wie Zielangabe vom Standort aus, das ist dann auch wieder mit ein paar Tipps verbunden, also auf dem Smartphone wie auf der App, wie auf dem Desktop. Also das könnte einfacher und schneller sein.
Ja, aber dann würde ja niemand mehr mein tolles neues Komoot-Video angucken. Also insofern habe ich ja dieses Jahr neu aufgenommen, mit den Änderungen am Computer. Und insofern kriegt da jedes Jahr der Chef von Komoot von mir immer viel Geld, damit er ja nicht so einfach wird, damit die Leute auch noch meine Tutorials angucken.
Das ist der Grund. Jetzt habe ich es
Genau.
verstanden. Okay. Ja, du hast schon gemerkt, OpenStreetMap, das ist so meine Welt geworden. Deswegen haben wir auch relativ wenig neue Episoden gemacht. Da gibt es aber eine Menge an Fortschritten, die vielleicht auch dann bei den Kunden ankommen. Ich finde es eine wirklich super Welt und die Herausforderung liegt jetzt darin, das, was viele Map-Freaks, Mapper, OpenStreetMapper, Ehrenamtler geschaffen haben, dann mit den offiziellen Produkten zusammenzuführen, die es so gibt. Also sprich, alles das, was bei Komoot diese Fahrradkarten, die Wanderkarten etc. ausmacht, das sind ja eigentlich aus OpenStreetMap die markierten Wege und Radwege etc. Und die stammen nicht von den Anbietern selbst, sondern die stammen von den Mappern, die einfach die Zeichen gesehen haben draußen, die Schilder und die das eingetragen haben. Also da muss man jetzt mal dazu gehen, dass die Weiterentwicklungen oder auch die Löschung von beschilderten Strecken gibt es ja auch, dass das auch da ankommt. Summa summarum, in der Präzision, in den Wegen ist OpenStreetMap wirklich das aktuellste digitale Kartenwerk, was wir haben. Und deswegen wird es weiter auch von Komoot und von anderen Outdoor-Apps genutzt. Das ist, glaube ich, klar. Und man kann sich da auch sehr gut dran beteiligen. Und das ist sozusagen meine Welt jetzt in meinen Schulungen auch.
Also das heißt, du bist dann auch fest bei dir in der Gegend am Mappen und bei dir um den Wohnort rum gibt es keine weißen Flecken mehr.
Nein, das würde ich gar nicht mal so sagen, weil ich bin ja auch häufig unterwegs, spreche dann eher mit Anbietern von Rad- und Wanderrouten und die fragen dann eben nach, was können wir machen, damit unsere Strecke jetzt auch mit ihren neuen Verläufen in die einzelnen Portale reinkommt bei Komoot, bei Outdoor Active, aber auch dann in die Datenhubs und damit sind wir quasi bei KI, denn es gibt ja landesweite Datensammlungen oder Datenplattformen, genauer gesagt, die dann nachher in unserem großen Knowledge Graph der Deutschen Zentrale für Tourismus auslaufen. Also eine Ausspielung vom Deutschlandsystem, von den Touristikern für die ganzen Verbraucher, die letztendlich nur ihre Suchmaschine anwerfen und fragen, wo ist denn die Storchenroute zum Download und die kriegen dann genau die aktuelle Strecke. Das ist das Wunschbild. Ob das alles so ist, lassen wir mal uns überraschen.
Hey.
Kommen wir noch zum Schluss auf eine Sache, die wir ja vielleicht bei aller KI nochmal erwähnen sollten, denn die beste KI nutzt ja gar nichts, wenn sie mich nicht versteht und zwar nicht, weil ich irgendwie ja das nicht artikulieren kann, sondern weil einfach meine Sprache gar nicht ankommt, sprich, weil es durch Windgeräusche fast unmöglich ist, dann über mein Headset dem Smartphone zu sagen, mach mal ein Rerouting von Köln nach Bonn. Ich will jetzt nach Aachen. Und so von daher das Mikrofon als Eingabemöglichkeit. Das ist auch noch eine ganz große Baustelle beim Thema Fahrrad. Und da waren wir ja schon bei den Sennheiser-Headsets. Kannst du noch mal aus deiner Sicht sagen, hat sich das jetzt wirklich durchgesetzt oder ist jetzt Sennheiser inzwischen eingeholt worden bei der Sprachqualität, bei den Mikrofonen und Lautsprechern von anderen Herstellern?
Ah, das eine ist die reine Sprachqualität, das andere ist einfach der Komfort und ich meine, so ein Sennheiser-Helm ist einfach wahnsinnig komfortabel. Du schaltest ihn ein, setzt ihn wie jeden anderen Helm auf und es kann losgehen. Und ich habe jetzt einige Sachen mir mal angeguckt, also von ganz teuren, exklusiven Shox Open Run Pro 2 mit Knochenschalltechnologie und
Das
so
kitzelt immer
weiter.
so schön, ne? Also wenn du so laut aufdrehst, dann kitzelt das so schön an der Schläfe. Das ist so ein toller Effekt.
Ja, kann man machen, also massieren für 200 Euro. Ja, die sind ganz gut, aber. Und ich weiß nicht, was jetzt bei dir so mit dem Mikrofon so, warum du da so einen wahnsinnigen Wert drauf legst. Also für mich sind die ganzen Dinge hauptsächlich dafür da, dass ich meine Navi-Ansagen höre, vielleicht noch mal einen Podcast mir anhören kann. Klar, Kommunikation mit Mitfahrern ist noch eine Sache, aber ich führe da jetzt über die Dinger keine stundenlange Telefonate während der Radfahrt.
Sollte man auch nicht tun. Aber es gibt ein Killer-Argument oder ein Killer-Kriterium, was eigentlich nur die hochwertigen Headsets dann auch bestehen. Da ist sogar, ja, da gibt es auch andere Headsets aus dem Kfz-Bereich, Roadster oder Motorrad. Das ist einfach das Problem, wenn du draußen bist und Wind von vorne hast. Oder Windgeräusche hast, dann verstehst du eigentlich in den Mikrofonen kaum noch was auf der gegenüberliegenden Seite. Also sprich, ich spreche da rein, aber was kommt dann da an? Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es ist ja so, dass es für viele kein Kriterium ist, kein Kaufkriterium, ähnlich wie bei Smartphones. Sie kaufen ja inzwischen nach Marke und nach Fotoqualität. Und bei den Earbuds, also bei den In-Ohr-Hörern etc. oder auch bei den Open Runs, es ist ja interessant, dass man einen guten Klang hat, ob der jetzt durch Knochenschall übertragen wird oder durch In-Ohr-Prinzip. Und auch diejenigen, die wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, die auch sehr weit verbreitet sind, beispielsweise die Huawei FreeBuds, die 6er-Serie, die habe ich jetzt auch mal längere Zeit getestet. Die sind toll als ganz normale FreeBuds, super Klang und so weiter und auch gut bedienbar, Lautstärke etc. Aber wenn es dann eben wieder darauf ankommt, ich bin draußen, habe einigermaßen einen Fahrtraum, also ab 15, 20 Stundenkilometer, dann sind die Windgeräusche so laut, dass ich nichts mehr verstehen kann oder nur sehr schlecht auf der gegenüberliegenden Seite.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema. Willst du wirklich während der Fahrt dann so lange Telefonate führen, dass das für dich wichtig ist? Oder?
Nee, ich will gar nicht telefonieren unbedingt, sondern der Effekt ist eigentlich viel einfacher und viel häufiger anzuwenden, beispielsweise bei einem Paar. Ja, beide haben ein Headset auf und ich kann mich jetzt mit einem Headset, was diese Windgeräusche nicht hat und was da auf der anderen Seite eben auch eine relativ weite Übertragung hat, also sprich, ich kann jetzt ein paar hundert oder 100 Meter weit vorne weg mal fahren, ich kann mich ganz unangestrengt unterhalten und das ist toll.
Ja, dann bist du aber bei irgendwelchen Intercom-Lösungen und die können diese Earbuds und die Shocks-Geräte ja sowieso nicht. Also außer du hast permanent eine Mobilfunk-Telefonverbindung zu deinem Partner offen.
Dann geht es auch noch nicht, weil eben das Mikrofon, wie gesagt, diese Windgeräusche dann zu stark wiedergibt. Also von daher, du hast recht, bei den Sennheisern beispielsweise ist ja so ein Bluetooth-Mesh-Intercom-System dabei, was die Übertragung dann übernimmt. Aber selbst wenn du ganz normal telefonierst und hast so ein Headset auf, dann hörst du einfach nichts mehr.
Aber da sind die Sennheiser-Helme schon wirklich extrem gut. Also ich mache das ja häufiger mit meinem Sohnemann. Wenn wir da auf Tour gehen, dann haben wir unsere beiden Sennheiser-Helme auf und können uns da wirklich gut noch verständigen.
Ja, das Problem ist einfach, dass die Helme zu teuer sind. Eigentlich so für die Masse der Menschen. Ein Helm kostet dann über 200 Euro. Die Headsets an sich gibt es ja jetzt auch als Außen-Headsets als Clips
Nachrüsten.
zum Nachrüsten für jeden Helm, für den Helmgurt eines beliebigen Helms. Sind aber dann auch sehr teuer, schlackern rum. Es gibt noch was zu verbessern, aber ich glaube, das ist jetzt schon so ein Trend, den ich als sehr sinnvoll finde. Und den ich auch immer sehr bestätigt bekomme, durch das Publikum auf den Messen.
Absolut. Und ich meine, mit dem Helm, das ist so eine Sache, da muss man dann ganz früh ansetzen. Das heißt quasi, dass der erste Helm gleich ein richtiger smarter Helm ist. Oder ansonsten ist es ja so, ein Helm hat keine unendliche Haltbarkeit. Und wenn du dir einen guten neuen Helm kaufen möchtest, dann ist der Aufpreis zu so einem smarten Helm jetzt auch nicht so exorbitant.
Ja, damit sind wir quasi durch mit unserer Rückschau, mit unseren Trends. Vielleicht sollten wir unseren Hörern nochmal sagen, was erwartet uns eigentlich 2025 in Sachen Begegnung? Auf welchen Messen wirst du sein? Werde ich sein? Werden wir zusammen sein?
Also, ich plane an Mitte Januar dann gleich mal rüber ins Schwabenland zu fahren. Das heißt, ich plane für den 18. Januar einen Besuch auf der CMT in Stuttgart.
Jo, und da würde ich dich gerne empfangen. Und wir werden wieder, wenn du magst, eine kleine Show auf der Bühne im Outdoor-Kino dann anbieten. Und da kann man uns auch dann gemeinsam fragen.
Also ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal auf der CMT. Hoffentlich auch häufiger jetzt hören wir uns wieder im Podcast, wenn es da Neuheiten gibt oder auch Themen. Und da auch gerne der Aufruf draußen an alle Hörer, schickt uns gerne mal Vorschläge, über welche Themen wir uns einfach mal ein bisschen länger unterhalten sollen, mit tieferen Einblicken, als man das zum Beispiel auf einem Blogartikel oder in einem YouTube-Video machen kann. Also da sind wir auch offen und nehmen da gerne die Vorschläge an.
Ich würde sagen, Matthias, wir sind durch jetzt für heute, für dieses Jahr.
Jawohl, wir nehmen uns jetzt noch einen Glühwein, ein paar Plätzchen und dann ist gut.
Jawohl, und wünschen euch einen guten Rutsch und wir hören uns wieder im neuen Jahr.
So machen wir das. Bleibt gesund, genießt auch vielleicht bei kaltem Wetter die ein oder andere Radtour. Ansonsten plan zu Hause und bis nächstes Jahr. Ciao, Servus.
Bis dann, tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.